Wir sind zum Teil 6 unserer Predigt, Vater unser, Matthäus Kapitel 6, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, Matthäus 6, 13, das ist immer gut, dann wenn wir dann wieder auswendig lernen, ne? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine Zeile in Vater Unser, die sehr, meiner Meinung nach, missverstanden werden. Stimmt's? Ja. Irgendwie, warum sollen wir beten, Gott führe uns nicht in Versuchung, wenn er doch das nicht macht? Oder? Gott führt uns nicht in Versuchung, aber warum soll man das jetzt beten? Das ist irgendwie verwirrend. Ne? Aber wir wollen genau hinschauen, was das Wort eigentlich bedeutet und was andere Bibelstelle dazu sagt. Ne? Und ich möchte euch gleich die 4 Punkte jetzt gleich geben, und zwar mit diesem Lückentext. Ne? Das ist, schaut ihr. Es gibt 4 Dinge. Erstens, Gott kann uns nicht. Ja? Und dann, Gott wird uns nicht und Gott wird und wenn wir. Gott kann uns nicht. Es gibt etwas, das Gott nicht tun kann. Das ist, ich möchte eure Theologie ein bisschen durcheinander bringen, weil wir glauben, Gott kann alles tun, stimmt's? Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann. Nicht, weil er nicht, aber nachher wollen wir schauen, warum kann er das nicht? Und Gott wird uns nie, ja, das natürlich gibt auch etwas, aufgrund seines Charakters kann Gott das nicht tun. Und wird auch nicht tun. Und dann, Gott wird uns, wenn wir, so, das ist eine Bedingung da. Okay? Ich bete kurz und dann steigen wir. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir beten, dass du zu uns redest, uns tiefer führst in dein Wort, in alle Wahrheit. Heiliger Geist, wir danken dir für dein Wirken heute. Öffne unsere Augen, öffne unser Herz, mach unser Herz weit und auch weich in Jesu Namen. Amen. Okay, erstens, Gott kann uns nicht versuchen. Gott kann uns nicht versuchen. Es ist unmöglich. Ja? Das ist außerhalb seiner Natur. Das ist überhaupt nicht seiner Art. Ja? Viele denken von Gottes Souveränität. Ich habe schon mal ja gesagt, wir denken immer so, ja, Gott ist souverän. Das heißt, er kann machen, was er will. Nein, Gott kann nicht machen, was er will. Das bedeutet nicht Souveränität. Souveränität bedeutet, dass er der höchste Herrscher ist. Das bedeutet Souveränität. Er ist der höchste Herrscher. Bedeutet nicht, dass er macht, was er will. So. Und deswegen sage, es gibt etwas, was Gott nicht tun kann, aufgrund seines Charakters. Einer seiner Attribute, so das, was in Theologie, die Attribute Gottes ist seine Art, sein Wesen, nämlich, dass Gott unveränderlich ist, stimmt's? Gott bleibt der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jesus ist derselbe. Und deswegen, Gott kann sich nicht ändern, das kann er nicht. Und der Grund, warum Gott sich nicht ändern kann, weil, wenn er sich ändert, bedeutet, er kann ja besser werden. Aber Gott kann nicht besser werden. Warum? Er ist der Beste. Er kann sich nicht, ja, entwickeln. Nee, Gott muss sich nicht entwickeln. Wir müssen uns entwickeln. Aber Gott bleibt der gleiche, weil er derselbe ist. Zum Beispiel, er kann nicht aufhören, ja, das ist das, was er nicht tun kann. Er kann nicht aufhören, dich zu lieben. Egal, was für ein Mist du baust. Nicht, weil er Liebe hat, sondern weil er Liebe ist. Das ist sein Wesen. Gott kann uns nicht versuchen. Deswegen Jakobus 1, Vers 12 steht, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. So, wenn wir Versuchungen ertragen, sagt die Bibel hier, werden wir gesegnet und belohnt. Dieses Wort ertragen bedeutet, trotz Widerstand und Opposition Gott zu vertrauen. Das bedeutet ertragen. Ich vertraue Gott, auch inmitten der Schwierigkeiten, auch wenn ich eine Opposition und Widerstand erlebe, werde ich weiterhin Gott vertrauen. Das ist ertragen. Ertragen bedeutet nicht, so. Nein, ich werde weiterhin Gott vertrauen. Und dann Vers 13 und Vers 14 von Jakobus 1. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde, jetzt kommt, von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. So, das ist das, was eigentlich passiert. Wenn wir sind von dem Verlangen, das wir haben, angezogen und der Feind springt dann da drauf und versucht uns. Das ist ja was der Feind mit uns macht. Ja? Der Feind ist der Versucher, nicht Gott. Die Bibel nennt ihn so. Nachher wollen wir ein paar Bibelstelle sehen. Ich sag, wie die Bibel unseren Feind benennen. Aber merk, er kommt mit dem, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Das, was du verlangst, ist ja eigentlich nicht schlimm. Ist auch noch nicht mal Sünde. Aber der Feind kommt dann da drauf. Und dadurch wirst du weggelockt und angezogen von dem, was eigentlich nicht schlecht war oder sogar gut ist. Ja? Aber wenn wir unsere Augen von Gott abwenden und konzentrieren wir uns auf was anderes anstatt Gott, genau dort der Feind steigt ein und versucht uns. Aber die Bibel sagt, Gott versucht uns nicht, sondern der Satan versucht uns. Dieses Wort weggezogen oder gelockt bedeutet eigentlich abwenden. Wenn wir plötzlich anfangen, uns abzuwenden von dem, was er ist oder wer Gott ist. Einen anderen Weg suchen, so einen Ersatz. Ja? Das ist immer eine Frage vom Fokus, letzten Endes, stimmt's? Also, worauf fokussieren wir? Fokussieren wir auf Gott? Oder fokussieren wir plötzlich auf anderen Dingen? Und genau, wenn wir anfangen, von Gott wegzugehen und auf andere Dinge zu konzentrieren, da ist dann gesagt, was der Feind dann plötzlich drauf reitet, wenn man so sagen darf. Matthäus 4, Vers 3, jetzt komm. Und der Versucher, steht dort, trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Die Bibel nennt den Satan der Versucher, nicht Gott. Ne? 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa wieder der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit oder unsere Mühe vergeblich sei. Paulus nennt ihn auch der Versucher. Satan ist der Versucher. Gott ist niemals ein Versucher. Ja, deswegen gesagt, hey, schau zu bezüglich deinen Verlangen, weil, wie gesagt, Verlangen ist was Gutes. Gott gibt uns Verlangen, Verlangen zu essen. Auch wir sind auch mit sexuelles Verlangen ausgestattet. Gott hat uns ja so geschaffen, Mann und Frau. Da ist was Normales, was Gesundes von Gott. Aber dann, wenn wir anfangen, dieses Verlangen dann woanders hin, anstatt auf Gott zu schauen, dann ist genau dort, wo er dann hier mit im Spiel ist. Was ist eigentlich Sünde? Sünde ist doch eigentlich eine gefälschte Freude, stimmt's? Ist irgendwie eine Freude, aber das ist doch letzten Endes keine Freude. Warum? Weil das befriedigt nicht, das gibt uns nicht die Freude, die Gott eigentlich uns geben möchte. Das ist so eine Fake. Aber das ist genau, was ja der Feind will. Die mit, auf Englisch sagen wir Counterfeit, ja, so eine Fake-Freude, die aber keine Freude ist. Weil da ist etwas, was Gott uns schenken möchte, aber der Feind bietet uns ein Fake an. Deswegen ist letzten Endes, du wirst nicht Freude haben. Weil nachdem du das gegessen hast oder nachdem du das in Anführungszeichen angebissen hast, merkst du plötzlich, das ist ja nichts. Ja? Du bist, das ist miserabel da hinterher. Da gesagt, nee. Aber das, was Gott uns schenkt, ist voll echt. Und Gott möchte uns was Echtes geben, echte Freude. So. Gott kann uns nicht versuchen. Zweitens, Gott wird uns nie irreführen. Gott wird uns niemals uns irreführen. Ja? Jesus hat uns gesagt, führe uns nicht in Versuchung. Warum sollen wir, wie gesagt, jemals beten, führe uns nicht in Versuchung, wenn Gott uns doch niemals in Versuchung führt? Deswegen müssen wir das Wort Versuchung verstehen. Weil im Neuen Testament gibt es mehrere Worte für Versuchung. Es hat eine breitere Bedeutung. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das ist genau das exakt gleiche Wort wie Matthäus 6, 13, Paraismos im Griechischen und hat, wie gesagt, eine breitere Bedeutung. Es kann Versuchung bedeuten, aber es kann auch Test bedeuten. Aha. Die Frage ist, okay, Gott führt uns nicht in Versuchung, aber kann sein, dass Gott uns auch mal in Test hineinführen. Und was ist die Antwort? Ja, natürlich. Ja? Das schmeckt dir zwar nicht, aber, vielen Dank, Gott führt dich ab und an mal durch den Test. Ob du das glaubst oder nicht. Warum? Weil Gott eine Absicht hat mit diesem Test. Gott möchte nicht, dass du durchrasselst, sondern durch die Prüfung unseres Glaubens wachsen wir. Und Gott möchte Wachstum sehen in deinem Leben und in meinem Leben. Deswegen führt er uns dahin. Und durch diese Prüfung entwickeln wir uns Charakter. Damit wir diese Bestimmung erfüllen können, was Gott für uns vorbereitet hat. Gott hat ja einen Plan mit deinem Leben. Aber du kannst nicht das erfüllen, wenn dein Charakter nicht so weit ist. Deswegen, Gott bereitet dich durch gewisse Tests, um dich zu stärken. Und irgendwann wollen wir natürlich auch Jakobusbrief dann richtig durchnehmen, von Anfang bis zum Schluss. Ja, das ist wirklich ein interessanter Brief, dieser Jakobusbrief. Aber Gott zum Beispiel sendet diese Prüfung, wie gesagt, weil er das Beste von uns will. Nicht um uns zu Fall zu bringen. Das ist niemals seine Art. Was haben wir, wie gesagt, die einfachste Theologie, wie ich gesagt habe, es gibt ja nur zwei Dinge. Gott, was? Gut. Und zweitens, Teufel, böse. Wenn wir das wirklich in uns so intus haben, dann ist alles paletti in Anführungsstrichen. Egal was passiert, dann weißt du, Gott ist immer gut und der Teufel ist immer böse. Das ist die einfachste Theologie, die wir wirklich. Dann wissen wir, egal was ich durchmache, ich weiß, Gott will das Beste von mir. Ja? Deswegen, dieses Wort führe uns nicht in Versuchung, dann hier sage ich, wenn Gott uns in Prüfung führt, musst du wissen, der Versucher ist auch da. Gott testet dich, aber der Versucher ist auch da. Aber Gott sagte, bete für Schutz. Gott möchte, dass wir anfangen, gerade in dieser Zeit, für Schutz zu beten, für Führung zu beten, dass wirklich dieses Verständnis gesagt, okay, Gott möchte das Beste von mir. Matthäus 4, Vers 1, interessant, aber das ist für mich eine interessanteste Stelle überhaupt. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Okay, jetzt muss man nochmal. Wer hat Jesus geführt? Jetzt muss man fragen. Der Geist Gottes. Der Geist Gottes führt. Worin oder wohin? In die Wüste. Wofür oder wozu? Um vom Teufel versucht zu werden. Ich sage, klarer geht's nicht. Ne? Das ist, also wenn du Fragen stellst in die Bibel, dann kriegst du auch Antwort. Ja? Und aber hier haben wir ja gelesen, Gott ist gut. Gott führt seinen Sohn in diese Prüfung, nicht um ihn zu Fall zu bringen, sondern dass er Erfolg hat. Aber der Satan wartet dort genau und wird versucht ihn, um ihn letzten Endes zu Fall zu bringen. Aber Gott hat ja einen Plan mit seinem Leben. Und deswegen schauen wir erstmal das Ergebnis von dieser Prüfung. Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Er kam stärker heraus nach dieser Zeit der Prüfung, als er da hineingegangen ist. Ja? Aber weißt du warum, was da Gott getan hat? Es gibt einen Hauptgrund, warum er das getan hat zu Jesus. Weil das ist zu unserem Besten. Es dient uns, dass Jesus durch diese Prüfung gegangen ist. Ja? Gott führte seinen Sohn, dass er diese Prüfung besteht und niemals zum Scheitern. Und genauso, wenn du in einer Prüfungszeit, Gott ist nicht interessiert, dass du da durchrasselst, sondern dass du bestehst. So, dass wir, genauso wie bei Jesus, ja, du bist ja auch seine Kinder. Genau, dass Jesus Erfolg hat, Gott möchte auch, dass du da erfolgreich durch diese Zeit gehst. So, deswegen, es ist zu deinem Segen, dass Jesus diese Prüfung durchmacht. Jetzt lesen wir in Hebräer 4, Vers 15. Das ist für uns ein Trost, weil Hebräer 4, Vers 15 sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern, jetzt kommt, der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Andere Stelle, Hebräer 2, Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Weißt du, dass Jesus dich durch Versuchungen helfen kann? Ja? Möchtest du wissen, warum? Weil er alles selber durchlaufen hat. Er hat alles durchgemacht. Er versteht da, was du in dem Moment fühlst. Ja? Du kannst Jesus tatsächlich fragen, sag, hey Gott, hey Jesus, wie hast du das eigentlich da überwunden? Wie hast du das gemacht? Aber wir fragen leider ihn nicht. Weil wir denken, er ist der Superman, dass er alles, wie gesagt, so mit, nein, er hat alles, so wie die Bibel sagt, er hat alles durchlitten, alles. Das heißt, Jesus wurde auch konfrontiert mit Lust. Wir Männer, wenn wir jetzt über sexuelle Lust sprechen, Jesus hat genau den gleichen Problem. Oder? sei doch mal nicht jetzt so fromm jetzt. Ne? Ja, wir denken, ja. Nein, wenn die Bibel sagt, dass er mit allem konfrontiert ist, ist er genau in dem Bereich auch konfrontiert. Weil sonst, sagt er gesagt, dann kann er nicht uns helfen. Der hat dann kein Mitleid mit uns. Aber er hat Mitleid mit uns, weil er selber das erlebt hat. Diese Lust zu essen, ja, gesagt, wenn du heiß Hunger hast, ja, das weiß er ganz genau. Mit Unvergebenheit, mit Zorn, mit was weiß ich, das weiß er alles, das erlebt er auch. Deswegen kannst du zu ihm rennen und sagen, Jesus, wie hast du denn jetzt gemacht in dieser Zeit? Hilf mir. Und er wird dir helfen. Wenn du zu Jesus kommst, der wird nicht zu dir sagen, du Jammerlappen, ja, streng dich doch mal an hier. Nein, das wirst du nicht hören. Du wirst von ihm hören, das verstehe ich. Ich habe selbst das Ding durchlaufen. Ich stand genau da an deinem, ja, in deiner Spur. Ich habe alles durchgemacht. Und du kannst mit ihm darüber sprechen. Stimmt? Ja? Das ist ja das Problem. Viele Christen reden nicht zu Jesus. Weil wir denken, okay, wenn ich ihm nicht sage, dann weiß er nicht. Hey, er weiß. Er weiß ganz genau. Auch wenn du ihm nicht sagst. Ja? Und genau, er gesagt, hey, du kannst wirklich alles überwunden. Interessant ist, dass er in die Wüste geführt. Genau. Gott hat ja auch sein Kinder Israel, der hatte gesagt, ich führe Israel, meinen Sohn, in die Wüste. Genauso wie Jesus hat ja damals im Alten Testament genau die gleiche System, um letzten Endes Israel zu testen. Aber Israel ist ja durchgerasselt ohne Ende. Ne? Eine Reise von 11 Tage von Ägypten in das verheißene Land. 11 Tage, sagt 5. Mose. 11 Tage. Es war niemals Gottes Plan, dass sein Volk 40 Tage rumirren in der Wüste. Es war niemals. So genauso bei dir. Gott möchte nicht, dass du 40 Jahre Ehrenrunde drehst. Niemals. Aber du darfst entscheiden, wie lange du da bleiben möchtest. Ist deine Entscheidung. Wenn du sagst, okay, ich rebelliere, ich mache nicht mit, dann darfst du 40 Runden drehen. Ist up to you. Oder, in Anführungszeichen, schnurstracks 11 Tage brauchen, in das verheißene Land. Versteht ihr, was ich meine? Das ist für mich, ich darf entscheiden, ob ich das Leben von Gott schwer machen oder nicht. Ich sage, aber Gott ist ja geduldig, er hat ja Zeit, immer, ne? Er ist ja ewig, er hat immer Zeit. Aber du hast nicht viel Zeit. Deswegen, ich sage, hey, Gott möchte nicht, dass du Ehrenrunde drehst, nicht in der Wüste stecken bleibst. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 16, hier steht, der dich in der Wüste mit Mann, also Manna, speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich jetzt, das ist seine Absicht, zu demütigen, und um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohl tue. Das ist Gottes Plan. Er möchte das Beste für dich tun. Ja? Wenn Gott dich jemals durch einen Test führt, hier ist die Sache, dass wir über Gott wissen. Er möchte uns Gutes tun. Er möchte immer dir Gutes tun. Niemals dich zu Schande bringen, niemals, dass du durchrasselst. Nein, er möchte dir Gutes tun. Immer. Ja? Gott gut, Teufel böse. Basics. Einfach, ganz einfach, immer. Gott ist nie kompliziert. Amen? So, deswegen, wenn wir dann Matthäus 6,13 lesen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, das verstehen wir hier. Das ist ein Basics. Wirklich tatsächlich gesagt, dass Gott immer das Beste, ja, alle Dinge dienen zum Besten. Wir müssen immer die Bibel so durchleuchten, mit anderen Bibelstellen, dass wir dann verstehen, aha, Gott versucht uns nicht, sagt Jakobusbrief, und alle Dinge dienen zum Besten, das heißt, alles, was Gott tut, ist immer das Beste für mich. So deswegen, hey, Gott möchte, dass wir anfangen, sein Wort so zu lesen, dass wir verstehen. Das Problem, wenn wir die Bibel lesen und dass wir nicht verstehen, liegt nicht an der Bibel, sondern liegt daran, dass du einfach die Bibel nicht verstehst. So einfach ist es. Und deswegen sage ich, Gott möchte, dass wir unseren Sinn erneuern. Verstehen, was er da eigentlich sagen möchte. Punkt 3. Gott wird uns retten. 1. Korinther 10, Vers 13. Eine schöne Verheißung. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine, was? Menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euren Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Zwei große Verheißungen hier in dieser Bibelstelle. Zwei, ja, an einer Bibelstelle. Zwei Verheißungen. Erstens, Gott wird niemals zulassen, dass ich über das hinaus versucht werde, was ich ertragen kann. Ist das nicht herrlich? Ja, du kannst wirklich relaxen, okay? Wenn Versuchungen kommen, dann weißt du, das kann ich ertragen, das weiß ich. Warum? Weil Gott wird das niemals zulassen. Über mein Vermögen hinaus. Oh, jetzt muss alle Hüte eigentlich fliegen. Und, Freude, ja, Herr, danke. Ja. Was für ein großes Versprechen von Gott. Und zweitens, er wird mit jeder Versuchung einen was? Ausgang, einen Ausweg. Ein Fluchtweg finden. Ja? Gott wird dich retten. Amen. Ja? Wenn natürlich ich von ihm retten lasse, das ist ja immer die Frage, ne? Gesagt, also, ist genauso, dieser Bibelvers, was Paulus an Timotheus sagt, ja? Flieht dem jugendlichen Lust, flieht. Also was bedeutet denn fliehen? Ganz einfach, wegrennen. Aber was tun viele junge Männer? Sie fliehen nicht, sie rennen auf der Stelle. Ja, da steht flieht, nicht auf der Stelle treten. Oder dann kann ja kein Wunder, dass du dann plötzlich hier dann gefangen genommen wirst. Ja, du musst fliehen, richtig so wie Josef. Ja, weg, nicht fangen lassen. So, deswegen sage ich, Gott wird dich retten, wenn du auch von ihm retten lässt. Ne? Paulus sagt folgendes, 2. Timotheus 4, 17. Ich bin gerettet worden aus dem Rache des Löwen. Der Herr wird mich, was? Retten. Von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hinein retten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus sagt, 2. Petrus 2, Vers 9, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Hey, ich bin so froh, dass er weiß, wie. Ich weiß es nicht, wie. Aber Gott weiß, wie. Und das langt eigentlich. Er kann mich befreien aus jeder Versuchung, aus jeder. Er weiß das. Und er wird einen Ausweg für mich finden. Ja, aber dein Teil und mein Teil ist, zu beten. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Ja, das hat ja Jesus gesagt. Die Jünger kamen zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Er lehrt uns beten. Wie sollst du beten? Auf diese Weise. Ja, wie wir beten sollen. Beten für Versorgung, beten um, ja, dass wir vergeben, wie er uns vergibt und beten, dass Gottes Wille geschieht und so weiter und so fort. Und dass wir auch für Schutz beten, jeden Tag. Ne? Unser tägliches Brot gib uns heute, ein tägliches Gebet, das ist aber dann ein tägliches Gebet, das du auch jeden Tag betest, um Schutz. Ne? Deswegen sage ich, wenn ich heute in Test oder in Versuchung hineingerate und wenn der Feind nach mir kommt, dann weißt du, okay, Herr, ich vertraue dir in dieser Zeit. Dass du da sein wirst, dass du mich heraus retten wirst durch diese ganze Sache. Und dann viertens, wie gesagt, der Herr wird uns retten, wenn wir beten. Diese Bedingung. Wenn wir beten. Ja. Das ist dein Teil, was du tun sollst. Gott wird nicht deinen Part übernehmen. Niemals. Das ist ja das Problem. Wir denken, ich sage, warum tut Gott nicht? Nee, ich sage, wenn du deinen Teil nicht tust, tut Gott seinen Teil nicht. Ja, das ist diese Kooperation, die Gott mit uns haben möchte. Wenn du dein Part tust, tut er sein Part. Wenn du betest, dann wird er auch dich retten. Ja? Das ist genauso diese, sag Herr, wie soll ich beten? So sollst du beten. Ja? Du betest um Schutz, sagt Jesus. Jeden Tag. Du hast einen Feind, der nach dir kommt. Deshalb betest du um Schutz. Wenn wir beten. So, es gibt eine Parallelstelle. Ich habe ja die letzten paar Predigten in der Parallelstelle im Alten Testament. Und was ist denn die Parallelstelle von diesem Zeile? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Psalm 119, Vers 133. Führe uns, ja, ich sage ja, leite meine Schritte sicher durch dein Wort. Ja, führe uns. Ja, Gott möchte dich führen. Gott möchte dich leiten durch sein Wort. Deswegen haben wir ja immer gesagt, steck deine Nase in dieses Buch hinein. Du musst sein Wort kennen. Gott möchte, dass wir sein Wort kennen. Und dann kommt, lass nicht zu, ja, sondern erlöse uns, ja, dass ich vom Bösen überwältigt werde. Ja? Ihr müsst beten. Ihr müsst beten, sagt Jesus. Matthäus 26, Vers 41, bekannte Stelle. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wir kennen ja immer, ja, der Geist ist halt willig, ne, aber das Fleisch ist schwach. Nein, die Art und Weise, möchtest du wissen, wie du Versuchung überwindest? Der erste Zeile da. Wacht und betet. Das ist die Art und Weise, wie wir Versuchung überwinden, indem wir beten. Ja? Und dann jetzt kommt das letzte Bibelvers, Johannes 17, Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Das ist ja eigentlich das Gebet von Jesus in Gethsemane. Er betet nicht, dass du von dieser Welt weggenommen wirst, sondern dass du genau da drin bleibst. Aber dann hier betet er, ich bete, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gott möchte, dass du diese Bewahrung erlebst, aber dass du voll unter dem Schutz des Allmächtigen kommst, indem du betest jeden Tag um Schutz. Und sagst, Herr, ich danke dir, dass du alles vorbereitet. Vier Dinge. Gott wird uns und kann uns nie versuchen. Gott wird uns nie irreführen. Und Gott kann dich retten, wenn du betest. Darf ich damals nach vorne bitten? So wie gewohnt wir am Ende der Predigt immer zuerst Gott fragen, sagen, Herr, was hast du oder was sagst du mir durch diese Botschaft? Ja. Nimm doch einen Moment, jetzt Zeit, halte inne. Frag doch, bete ich um Schutz für mein Leben? Bete ich um Schutz um meine Gesundheit, meine Finanzen, meine Ehe, meine Familie? Nicht, dass wir solche Fragen stellen, bedeutet nicht, dass wir dann hier plötzlich in Verdammnis hineinkommen. Das meine ich nicht. Das ist nicht das Ziel. Wenn plötzlich hier in Verdammnis kommen, dann weißt du, das ist nicht der Feind. Schlechtes Gewissen, nein, nein. Sondern Gott möchte uns erinnern, dass du deinen Teil tust, dein Part übernimmst, was Gott nicht übernehmen kann, sondern Gott möchte, dass du wirklich über die Dinge, die er dir anvertraut hat, weil wir wissen, dass der Feind gekommen ist, um zu stehlen. Dass wir nicht zulassen, dass der Feind das stiehlt, was Gott dir anvertraut hat. Deine Familie, deine Kinder, deine Gesundheit. Tust du dein Teil? Betest du das, was sein Wille für dein Leben ist? Ja? Und deswegen wollen wir jetzt auch für dich beten, wenn du auch in eine Zeit der Schwierigkeiten hineingeratest, gerade jetzt, wollen wir wirklich als Gemeinde für dich beten. Fühl dich jetzt schlecht, dass du jetzt Gebet brauchst. Ich muss sagen, jeder von uns braucht Gebet. Stimmt's? Niemand ist besser. Nein. Und deswegen wollen wir wirklich als Gemeinde miteinander stehen. Wenn du durch eine Zeit der Prüfung oder sogar Zeit der Versuchung, die es momentan durchgeht, ich lade dich ein, kurz aufzustehen, wenn du magst. Ich sage, wir wollen gerne mit dir stehen und für dich beten. Wenn du möchtest. Also, dass niemand soll fühlen, ich bin hier bloßgesetzt, sondern wir wollen wirklich als, das ist, was Gemeinde ist. Miteinander stehen, als Familie stehen. So, wenn du Gebet brauchst, steh doch kurz auf und wir beten jetzt mit dir und für dich, wenn du magst. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir, dass du jetzt so Geschwister jetzt segnest, Herr. In dem Namen Jesu, Vater, sprechen wir jetzt um Schutz für jeden Einzelnen, gerade jetzt, in dem Namen Jesu. Du kennst ihre Situation gerade jetzt, Vater, was sie jetzt durchmachen als Person, als Familie, vielleicht im Beruf, was auch immer, Vater, wir sprechen gerade jetzt deinen Segen für jeden Einzelnen in Jesu Namen. Und wir beten wirklich für Schutz, ja. Vater, dieses Vertrauen, dass du sie, dass du vermagst, sie zu retten. Du wirst sie retten und du hast schon Lösung jetzt für sie. Und so sprechen wir aus, ja. Lösung für ihre Situation gerade jetzt in Jesu Namen. Danke, dass du gut bist, ja. Dass du ihnen Gutes tust, gerade jetzt. Und auch in den nächsten Tagen und Wochen sprechen wir aus Lösung vom Himmel. Ich bete für Weisheit vom Himmel, wie sie diese ganze Sache durchlaufen, Herr. Danke für Kraft und ich danke dir auch für Ausweg für diese Situation, Herr. In Jesu Namen. Halleluja, Vater. Gloria, Ramasoto. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke. Herr, wir verlassen uns auf dich. Danke, dass du Lösung hast. Das ist, wer du bist. Du bist ein guter Gott. Du tust Gutes. Das ist dein Wesen. Alles, was du tust, ist gut. Und dafür geben wir dir alle Ehre, Gott. Danke, Herr. Wir erwarten Lösung. Wir erwarten dein Eingreifen in der Situation von unseren Geschwistern gerade jetzt. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen.